willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kulturen. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Heute geht's in ein Land, das aus über 7000 Inseln besteht. Also offiziell sind sogar über 7600. Das heißt, selbst wenn du jeden Tag deines Lebens eine neue Insel besuchen würdest, wärst du über 20 Jahre unterwegs. Karaoke ist dort Volkssport und es gibt kaum einen Haushalt ohne eine eigene Karaoke-Maschine. Manche sagen sogar, die Liebe zum Singen sei dort genetisch verankert. Und in der Hauptstadt steht ein Einkaufszentrum, in dem es nicht nur Shops und Restaurants gibt, sondern auch eine voll funktionsfähige katholische Kirche. Die Rede ist natürlich von den Philippinen. Ein Land, das bei vielen beim Thema Südostasien vielleicht nicht als erstes in den Sinn kommt, aber das wahnsinnig viel zu bieten hat. Paradiesische Strände, spannende Kulturen, herzliche Menschen und überragende Naturerlebnisse. Und genau darüber sprechen wir heute. Stefan, wie sieht's denn bei dir aus? Warst du eigentlich schon mal auf den Philippinen?
Ja, ich war schon mehrfach auf den Philippinen und das ist auf jeden Fall eines meiner liebsten Reiseziele in Südostasien. Ich wollte schon viel öfter dort sein. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Für nächstes Jahr ist es ganz weit oben auf der Liste. Und ich finde, dass die Philippinen so ein bisschen unterschätzt sind. Vielleicht liegt es daran, dass der Weg ein bisschen weiter ist und es nicht ganz so eine große Auswahl an Flugverbindungen gibt. Aber dort gibt es eigentlich alles, was man für eine perfekte Reise braucht. Traumhafte Landschaften, eine hervorragende Unterwasserwelt, jede Menge schöne Strände, Inseln. Da werden wir sicherlich heute mal in der Tiefe drauf eingehen. Also definitiv ein tolles Reiseziel. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, machen wir das nicht alleine, sondern mit einem Gast, der sich richtig gut auskennt.
Genau, nämlich mit John von Capward Travel. Er lebt seit vielen Jahren immer wieder auf den Philippinen, hat sein Reiseunternehmen gegründet und kennt das Land wie kaum ein anderer. Er nimmt uns heute mit auf eine kleine Inselhopping-Tour durch den Inselstaat mit Tipps, persönlichen Eindrücken und jeder Menge Inspiration.
Ja, und John kenne ich wirklich schon richtig lange. Ich selbst habe ja 2013 angefangen mit der Seite Faszination Südostasien. Das war so die Zeit, als immer mehr Reiseblogs veröffentlicht wurden und in der es sehr populär war, dass man andere Reiseblogger zu bestimmten Themen befragte. Und Roundup Post hieß das damals. Und da habe ich sowas über die Philippinen gemacht und zu den Reisebloggern, die ich befragt hatte, gehörte auch John. Ich glaube, Reisetyp hieß damals dein Blog, oder John?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung hier. Freut mich sehr, dabei sein zu können. Genau, der Reisetyp ist tatsächlich immer noch online und das war so ein Sideline-Projekt, sage ich mal, unser Hauptprojekt, das habe ich ja nicht alleine gemacht. Das war damals schon mit meinem Bruder, mit meinem Vater, das war ja die Philippinen-Tours. Und da haben wir seit 2008, meine ich, angefangen, über unsere Privatreisen zu schreiben. Und das wurde dann über die Zeit einfach ein richtig großer Blog. Und ich glaube, in deinem Beitrag, da habe ich dann sowohl über Reisetyp als auch Philippinen-Tours ein bisschen erzählt, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau. Ich war damals auch ganz überrascht, dass ihr selber Philippinen-Rundreisen anbietet. Ich kannte dich halt nur so aus der Blogger-Ecke. Das andere hat sich dann so nach und nach ergeben. Wir haben uns ja seitdem auch schon viele Male getroffen. Aber erzähl vielleicht noch mal ein bisschen was zu dir und auch zu deinem Background, warum du mit den Philippinen zu tun hast.
Sehr gerne. Also damals, als du mich angeschrieben hattest, das war, meine ich, 2013, da war ich ganz frisch sozusagen auf den Philippinen. Ich habe ja bis 2013 im März noch studiert in München und danach habe ich gedacht, okay, ich möchte nicht nur als Tourist auf den Philippinen sein, sondern auch mal länger vor Ort sein. Und mein Hintergrund ist einfach, dass meine Mom von den Philippinen kommt, aus dem Süden, Mindanao, hat man vielleicht schon mal gehört. Und wir sind dann als Kinder, also unsere Familie, meine Geschwister und ich, hin und wieder auf den Philippinen gewesen. ich glaube, mein erstes Mal, das war mit 1,5 Jahren, da kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber danach schon, als ich 9 war und 12 oder sowas, 15. Und die allererste Reise, die ich dann quasi alleine gemacht habe auf die Philippinen, war 2006. Da war ich dann schon 23 oder sowas. Und dann habe ich wirklich Blut geleckt und habe mir gedacht, okay, wie kann ich dem noch mehr gerecht werden, dass ich ja eigentlich mindestens 2 Heimaten habe, ja, neben Deutschland die Philippinen. Und die meiste Zeit war ich einfach in Deutschland, also fast 30 Jahre lang durchgehend in Bayern quasi. Und danach habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe den Schritt sozusagen gewagt auf die Philippinen und dann direkt nach Cebu, quasi ins Herz der Visayas, in die Zentrale des Landes, und habe geschaut, ja, wie das Leben dort so ist, ja, das der Alltag. Und da haben wir natürlich sofort die Realität quasi kennengelernt mit dem Taifun, mit Erdbeben und so weiter und so fort. Da kann ich vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Aber genau, Startpunkt war dann 2013, dass ich fast durchgehend 1,5 Jahre dann vor Ort auf den Philippinen war und sehr viel nochmal bereist habe und im Prinzip das Reisegeschäft so richtig aufgebaut habe, zusammen mit meiner Frau und später dann mit meinem Bruder.
Und wann habt ihr das Unternehmen gegründet, das Reiseunternehmen?
Das war so ein bisschen ein fließender Übergang. Also, wie gesagt, das hat so als Blog gestartet und witzigerweise war das dann genau 2013, dass wir immer mehr Anfragen bekommen haben über unsere Website, über den Blog, und wir waren damals noch nicht Reiseveranstalter. Ich habe mich dann aber schlau gemacht. Ich bin ja kein studierter Touristiker oder sowas, sondern ich habe ja hauptsächlich Geschichte und Philosophie studiert. Und bin aber neugierig geworden und dann habe ich mir so einen riesen Wälzer gekauft von, lass mich lügen, ich habe vergessen, wie der heißt, ich glaube Jörn Mund oder so, das ist ein riesen Wälzer über Reiseveranstaltungen. Und im Prinzip brauchst du ja als deutscher Reiseveranstalter nur in Anführungsstrichen die Reisehaftschutz und die Insolvenzschutzversicherung, wo quasi der Sicherungsschein mit zusammenhängt. Und diese Sachen haben wir organisiert und die erste Kundenreise, also für bezahlte Kunden, haben wir dann 2014 im Februar gemacht. Und seitdem sind wir im Prinzip Reiseveranstalter für die Philippinen und nur für die Philippinen.
Okay, so war das damals. Und es ist ja nicht bei Philippinen Tours, dem Unternehmen in Deutschland, geblieben, sondern mittlerweile habt ihr ja mit Capua Travel auch ein Unternehmen mit Sitz in Cebu, mit einigen Angestellten auf den Philippinen. Warum kam der zweite Schritt?
Das ist eine gute Frage und ich wusste damals ehrlich gesagt auch nicht, warum wir dann vor Ort dann nochmal eine Firma brauchen. So im Rückblick macht das Sinn, weil wenn man sich ein bisschen auskennt in der Reiseveranstalterwelt, dann ist es meistens so, dass Reiseveranstalter vor Ort, also jetzt zum Beispiel in Deutschland, die großen wären ja zum Beispiel TUI, die kaufen Reisen von einer sogenannten Destination Management Company, die dann im Zielland ist. Und wir haben dann im Prinzip, ich glaube, 2016 unsere eigene DMC gebaut. Also Capua Travel ist im Prinzip dann unsere eigene Destination Management Company, die an die deutsche Firma die Reisen komplett verkauft. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die Hotels und die ganzen Dienstleister, Guides, Fahrer vor Ort in der Regel fast nur Verträge mit lokalen Firmen schließen und nicht mit ausländischen. Und auch die sogenannte DOT Accreditation, also die Tourismusbehörde, zertifiziert nur lokale, nationale Agenturen und jetzt nicht eine deutsche Firma. Das hat ja alles so dann im Rückblick Sinn gemacht. Vordergründig, als wir gestartet haben, ging es uns erstmal darum, auf den Philippinen Menschen einstellen zu können. Und das auch dieses Thema, ja, arbeitsrechtlich gesehen, international, wenn ich jetzt anfangen würde, Filipinos über eine deutsche Firma einzustellen, dann würde das sehr komplex werden. Und insofern haben wir dann gesagt, okay, wir gehen auf die Philippinen, machen da unser Office vor Ort auf, machen Verträge vor Ort. Und ja, mittlerweile ist Capua Travel mindestens genauso wichtig wie die deutsche Firma, eher perspektivisch noch wichtiger und größer, weil wir natürlich den internationalen Markt haben und nicht nur den deutschsprachigen.
An dieser Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass wir auch seit mittlerweile, ich glaube schon 6-7 Jahren in diesem Punkt zusammenarbeiten, dass man über Faszination Südostasien auch individuelle Rundreisen buchen kann. Und die werden nämlich dann genau von Capua Travel organisiert. Und wer sich dafür interessiert, eine geführte Reise auf den Philippinen zu machen, der kann einfach mal auf unsere Website schauen. Den Link packen wir in die Shownotes, da haben wir einige Beispielreisen vorgestellt. John, ich weiß von dir, dass du ja auch schon viel in der Welt unterwegs warst, in Thailand, du lebst zeitweise in Australien. Was macht Reisen auf den Philippinen für dich persönlich so besonders? Ich sag mal jetzt, abgesehen von der persönlichen, familiären Bindung.
Ja, Christoph hat es ja vorhin so schön schon gesagt, es sind über 7600 Inseln, je nach Zählung 7641, bei Ebbe sogar noch eine mehr. Es wird nie langweilig. Und ich habe selber immer gedacht, boah, ich muss jetzt vielleicht mal nach Südamerika oder sonst wohin und vielleicht auch mal nach Indonesien, da war ich auch noch nicht. Und muss andere Länder bereisen in Asien, aber du musst natürlich gar nichts, ja. Ich habe einfach Gefallen gefunden daran, intensiv die Philippinen zu bereisen, habe, glaube ich, 65 von 85 Provinzen mittlerweile kennenlernen dürfen. Und dann kommt natürlich hinzu, wenn du da jetzt geschäftlich unterwegs bist und Partner hast, dann ist es da auch sicherlich sinnvoll, hin und wieder zumindest deine wichtigsten Partner zu besuchen. Und das schaffe ich jetzt auch nicht jedes Jahr, aber sagen wir mal, alle paar Jahre versuche ich dann wenigstens unsere wichtigsten Partner zu treffen und mit denen vielleicht zu verhandeln, neue Projekte zu starten. Und insofern bleibe ich immer wieder auf den Philippinen hängen. Und ja, die Inselwelt ist wirklich unheimlich vielfältig. Wir haben ja grob gesagt im Norden Luzon, im Süden Mindanao und dann im Westen Palawan und im zentralen Bereich die Visayas. Und alleine diese vier grob eingeteilten Regionen bieten sehr, sehr viel Abwechslung. Da ist wirklich für alle Menschen etwas dabei. Es ist sicherlich auch abenteuerlich in dem Sinne, dass die Infrastruktur nicht vergleichbar gut ausgebaut ist, wie jetzt zum Beispiel in Thailand oder Vietnam. Das liegt sicherlich auch einfach daran, dass das so eine zerklüftete Insellandschaft ist und die Transfers teilweise sehr kompliziert sind. Also nur weil jetzt zum Beispiel Sikihor und Camiguin auf selber Höhe sind und nur ein paar hundert Kilometer voneinander entfernt sind, heißt es noch lange nicht, dass es da eine Fährverbindung gibt zum Beispiel. Also der Transfer ist dann zum Beispiel schon sehr kompliziert, müsste über Cebu gehen. Und so hat man mehrere Herausforderungen, was aber das Reisen dann auch vor Ort immer spannend macht. Vor allem, wenn man ein bisschen Zeit mitnimmt und wenn man Neugierde mitbringt, die sicherlich ja grundsätzlich beim Reisen wichtig ist. Aber bei den Philippinen habe ich schon den Eindruck, dass noch ein bisschen mehr an Offenheit vielleicht nicht schadet, ja, also auch in Bezug auf Zeit, ja, Zeitmanagement ist da vielleicht eine Herausforderung, Logistik habe ich schon erwähnt, aber auch dann bei den Hotels, bei den Unterkünften selbst, also da hat man jetzt nicht die Auswahl wie auf Koh Tao oder Koh Phangan, wo dann wirklich ein tolles Beach Resort zum guten Preis eins nach dem anderen nebeneinander steht. Auf den Philippinen muss man da schon ein bisschen mehr recherchieren.
Jetzt hast du mir die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Nämlich, da wollte ich dich eigentlich fragen, weil wir ja ein Südostasien-Block sind, was die Philippinen so von anderen Zielen wie Thailand und Vietnam unterscheidet. Jetzt bist du schon ein bisschen auf die Infrastruktur eingegangen, also dass man mehr Zeit einplanen muss, um von A nach B zu kommen, dass es nicht immer so ein großes Hotelangebot gibt. Gibt es weitere Punkte, die du hier nennen kannst oder auch vielleicht was gemeinsam ist mit anderen Zielen in Südostasien?
Ja, ein ganz großer Punkt ist natürlich, wenn man auch historisch so ein bisschen zurückgeht. Die Sprache auf den Philippinen ist ja Englisch, eine der Nationalsprachen. Das ist dem geschuldet, dass die Philippinen von den US-Amerikanern kolonisiert wurden Ende des 19. Jahrhunderts. Und davor waren es die Spanier. Also die Spanier, die sind ja dann ja Anfang des 16. Jahrhunderts unter Magellan, dem portugiesischen Seefahrer, auf Philippinen gekommen und haben da zwar nicht Spanisch gelehrt oder so, aber der Einfluss ist schon sehr, sehr sichtbar. Das heißt, wir haben viel spanische Einflüsse, kulturelle, architektonische Elemente die man jetzt vielleicht nicht in Kambodscha oder so vergleichsweise findet. In Vietnam hast du natürlich auch europäische Elemente durch die französische Besatzung damals und so. Aber also sprachlich gesehen muss man ganz klar sagen, habe ich jetzt noch kein Land in Asien kennengelernt, wo man so gut mit Englisch durchkommt. Das ist dann tatsächlich in Vietnam oder Thailand nach meiner Erfahrung zumindest anders gewesen. Wobei man auch sagen muss, dass die jetzt auch immer mehr Englisch lernen, ganz klar. Aber als ich das erste Mal in Thailand oder Vietnam war vor 15 Jahren, da habe ich teilweise mich mit Händen und Füßen verständigen müssen. Und auf den Philippinen spricht ja im Prinzip jeder Englisch. Ja. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich finde auch, die Menschen sind sehr, sehr offen. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen subjektiv, aber wenn wir jetzt unsere Gäste befragen, was ihnen besonders gut gefallen hat auf den Philippinen, dann sagen sie meistens, boah, die Leute sind so freundlich, die philippinische Gastfreundschaft ist einzigartig. Und ich glaube, das zeichnet die Filipinos auch sehr aus, dass die Gäste wildfremde Menschen auf eine Fiesta einladen. Also vielleicht zur Erklärung, eine Fiesta gibt's in jedem Dorf, in jeder Stadt einmal im Jahr. Da wird der quasi der lokale Heilige gefeiert und dann ist alles außer Rand und Band. Das kann man wie so ein bisschen mit Karneval vergleichen, glaube ich. Und wenn man da eben ein bisschen Glück hat als Gast oder als Reisender, dann kann man da relativ schnell mal auf so einer Fiesta landen und wird eingeladen. Ansonsten, ähnlich ist natürlich das Klima, wenn man jetzt meinetwegen Thailand wieder hernimmt oder Vietnam und die Philippinen, dann zeichnet das eine sehr hohe, also die Länder zeichnen sich alle durch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit aus, eine Hitze, vielleicht nochmal ein Unterschied, Philippinen sind ja am Ring of Fire, also wir haben eine sehr starke Exponiertheit. Wettertechnisch gesehen ziehen jedes Jahr 30, 40 Taifune übers Land. Das ist sicherlich auch nochmal außergewöhnlich. Das hat man nicht in der Schlagzahl jetzt in anderen Ländern unbedingt in Asien und Südostasien. Ich glaube, Indonesien ist da teilweise auch von betroffen. Aber die Philippinen sind so nach meiner Beobachtung schon überdurchschnittlich viel geplagt von Naturkatastrophen, Erdbeben, Taifunen, und so weiter und so fort. Also es macht das Ganze dann auch wirklich zum Abenteuer und das ist immer das, was ich versuche zu kommunizieren und auch unseren Teammitgliedern sage, wenn sie jetzt Kundengespräche haben und vielleicht mit Menschen reden, die noch überhaupt nie in Asien waren, dann versuchen wir schon immer so die Erwartungen zu managen und zu sagen, ja, die Philippinen sind spannend, aber es ist jetzt nicht vergleichbar mit anderen Ländern, die vielleicht einfacher zu bereisen sind, wo du andere Preis-Leistungs-Verhältnisse gewohnt bist oder bessere.
Ein Unterschied ist ja auch die Religion auf den Philippinen. Ne, wir haben ja, wie man es aus anderen Ländern kennt, wie Thailand oder Vietnam, wo Tempelbesuche Teil einer jeder Reise sind. Das sieht ja auf den Philippinen ganz anders aus, oder?
Genau. Das schwang jetzt ein bisschen mit bei der spanischen Missionierung, sage ich mal. Im Prinzip haben ja die Spanier dann den Katholizismus gebracht. Und wenn man jetzt bei Cebu bleibt, die Basilica Santo Niño und das jährliche große Festival im Januar, wo du dann zwei Wochen lang im Prinzip das kleine Jesuskind befeierst. Also das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich in Asien. Die Filipinos gelten ja als größte Papstanhänger überhaupt weltweit, was ich jetzt nicht werten möchte, aber das ist natürlich schon ganz anders als jetzt eben in anderen asiatischen Ländern. Wir haben jetzt nicht nur Katholiken und Christen im Land, also vielleicht sind die Zahlen so bei 80, je nachdem 90%. Wir haben auch natürlich den muslimischen Background und man muss ja ganz klar sagen, dass vor der spanischen Landung auf den Philippinen die Muslime schon waren, ja. Also der muslimische Einfluss und die muslimische Tradition ist ja deutlich länger im Land. Und neben diesen Hauptreligionen haben wir natürlich noch ganz viele andere Einflüsse, aber die sind jetzt von der Bedeutung her ein bisschen geringer einzustufen. Neben Naturreligionen, Spiritismus, Buddhismus teilweise auch, ja. Aber genau, der Katholizismus ist sehr, sehr verbreitet. Und wenn man sich jetzt vor Augen hält, dass die Philippinen auch sehr, also dynamisch wachsen, zumindest in den letzten Jahrzehnten, von 1980 bis vor ein paar Jahren, haben sie sich mehr als verdreifacht, also von 40 fast auf 120 Millionen Menschen, dann ist das auch nochmal ein Aspekt, der sicherlich spannend ist, ja.
Jetzt noch eine letzte Frage zum Einstieg. Und zwar, für wen eignen sich die Philippinen als Reiseziel? Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen erfahren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis sich vielleicht ein bisschen unterscheidet und manches auch ein bisschen komplizierter ist. Ich glaube, die Philippinen, die waren ja auch lange gar nicht so auf dem Radar. Also als ich zum ersten Mal auf die Philippinen gereist bin, da gab es nur dieses Philippinen-Reisehandbuch, ich glaube von Jens Peters oder so hieß der Autor. Mhm. Und da gab es noch gar kein Lose für die Philippinen und so. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, ist mein Eindruck, so ein bisschen mehr geworden. Also vor allem seit sowas wie Palawan Instagram erobert hat. Ist Philippinen noch in erster Linie was für Entdecker oder ist es mittlerweile für jede Reisegruppe geeignet?
Also zuerst waren es ja eher die Taucher, ja. Die in den 1980er Jahren waren es hauptsächlich die Scuba Diver und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Backpacker kamen immer mehr, Individualtouristen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wer mit uns reist, dann sind es quer durch die Bank alle möglichen Zielgruppen, ja, Familien, Geschäftsreisende, natürlich haben wir die Honeymooners, ja, Flitterwochenurlauber, wir haben aber auch Gruppen, wir haben auch immer mehr Wellnessurlauber, Abenteuerreisende, Sporttourismus wächst, also da versucht sich das Land ja auch stark zu positionieren. Wer mich ja ein bisschen kennt, weiß, dass ich dem Ausdauersport sehr zugetan bin, gerade in Sachen Triathlon zum Beispiel sind die Philippinen Vorreiter in Asien, in ganz Asien, nicht nur Südostasien. Also wir haben unheimlich viele Events und ich würde sagen, heutzutage gibt's fast für alle Menschen eine schöne Reisekombination auf die Philippinen und das spiegelt sich eben auch wieder in unserer Entwicklung. Also vielleicht haben wir, als wir angefangen haben, vordergründig Backpacker als Gäste gehabt. Mittlerweile sind es wirklich querbeet durch die Bank alle Menschen, die man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig muss man aber immer sagen, es ist immer eine Herausforderung, das richtige Paket zu schnüren. Also du hast es eben auch gesagt, ja, Instagram-fähig. Palawan ist natürlich ein Riesenmagnet, genauso wie Boracay. Was ich jetzt immer ein bisschen schwierig finde, also auch ein bisschen einseitig, weil Palawan ist schwierig deswegen, du hast eine unheimliche Entfernung, da überhaupt hinzukommen. Wenn man sich das jetzt vorstellt, du fliegst nach Manila oder Cebu, kannst dann meistens nicht direkt weiterfliegen, brauchst dann eine Zwischenübernachtung und musst dann nochmal fliegen und dann vielleicht nochmal, also hin und zurück. Also da ist viel Rumfliegerei, nur um nach Palawan zu kommen. Und das ist gut und schlecht zugleich. Ja, wir haben einen unheimlichen Draw. Wir haben unheimlich viele Menschen, die nach Palawan wollen. Gleichzeitig ist das etwas, was ich sehr selten nur einplane in die Reisen. Eben aus logistischen, aber auch aus Kostengründen und weil es eben so viele andere Hidden Gems gibt. Ja, so unentdeckte oder wenig gekannte Fleckchen, die auch sehr gut bereisbar sind und vielleicht je nach Reiseroute einfach besser machbar sind, je nachdem, wie die Interessen halt liegen.
Ja, John, das ist, da hast du ja schon einen sehr, sehr guten Übergang zu unserem nächsten Punkt geliefert. Wir haben es häufig jetzt schon erwähnt, über 7000 Inseln. Da ist es natürlich schwierig, so einen Überblick zu bewahren. Kannst du uns da mal so einen geografischen Überblick über das Land geben, wie sich die Philippinen so im Groben gliedern?
Gerne. Also ich habe eben schon ganz kurz umrissen, ganz grob umrissen. Es gibt im Norden die Hauptinsel Luzon, wo auch Manila liegt, die Hauptstadt Manila. Und im Norden, also nochmal nördlich von Manila, sind die Reisterrassen, die relativ bekannt sind. Wir haben auch Vigan City, eine sehr schöne spanische Kolonialstadt, die auch wirklich hätte in Europa stehen können, sage ich mal, also mit Kopfsteinpflastern und Pferden und so weiter und so fort. Und dann haben wir neben der unheimlich großen und quirligen Hauptstadt Manila noch die Walhaie im Norden, im Nordosten, in Donsol. Das ist eigentlich die Whale Shark Capital of the Philippines. Wurde jetzt ein bisschen von Oslop in den Schatten gerückt. Das hängt aber damit zusammen, dass die Walhaie in Oslop angefüttert werden, was wir nicht unterstützen. Also Reisende mit uns können tatsächlich nur in Donsol auf Walhai-Schnorcheltour gehen. Und dann, wenn wir uns so ein bisschen in Richtung Süden weiter bewegen, dann haben wir die großen Visayas. Mindoro gehört so, ja, eigentlich auch noch zu den Visayas. Mindoro ist auch noch bekannt fürs Tauchen, wobei wir sagen, es gibt noch bessere Tauchorte. Ja? Generell kann man sagen, dass Visayas zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr gut geeignet ist für Tauch- und Schnorcheltourismus. Ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die jetzt dafür nach Palawan reisen, aber wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Unterwasserwelt, dann muss man ganz klar sagen, dass die Vielfalt und auch die Zugänglichkeit in den Visayas deutlich besser ist. Mal von Tubatar abgesehen, ja, es gibt ja diesen unheimlich schönen Ort Tubatar Reef, der dann wieder in Palawan liegt, aber nur durch Liverboard eigentlich erreichbar ist und dann auch nur so für 2-3 Monate im Jahr. Wenn man jetzt wirklich einfach ein bisschen reinschnuppern will in das Geheimnis Tauchen und Schnorcheln, dann sind die Visayas rund um Cebu und Bohol, Sikihor sicherlich eine sehr gute Anlaufstelle. Dann haben wir im Westen natürlich Palawan, El Nido, Puerto Princesa. Das ist sehr schnell den Leuten ein Begriff durch die Kalksteinfelsen, durch die Island-Hopping-Touren. Wobei man dann aber auch schnell sagen muss, dass sich das erschöpft. Ja, also El Nido ist dann auch nicht viel mehr als das. Und wenn man weiß, dass da dann Massentourismus par excellence herrscht, dann muss ich sagen, würde ich mir das immer zweimal überlegen mit diesem Trip nach El Nido. Als Alternative könnte man Coron nehmen. Ja, Coron Island ist dann noch mehr weiter im Norden von Palawan, gehört nicht mehr zur Hauptinsel. Aber das wäre dann auch wieder ein, vielleicht insgesamt vom Package her ein interessanteres Reiseziel als El Nido. Zumindest mittlerweile.
Und dann das ist ein guter Ausgangspunkt noch, ne, für die Touren.
Ja? Denk,
ja.
Du meinst El Nido?
Nee, Coron.
Coron. Ja, Coron selbst, wenn man jetzt die Coron Town, also das Städtchen hernimmt, das ist sicherlich ein schöner Ausgangspunkt, wenn man da jetzt vielleicht eine gute Woche bleibt oder 5 Tage, dann kann man da schön Trips in die Inselwelt unternehmen, aber auch zu Lande, ist sicherlich eine sehr gute Ausgangsbasis. Und sonst, genau, im Süden die große Insel Mindanao, da gehört dann auch Siargao dazu, die Surferinsel, die ja jetzt in den letzten 1-2 Jahrzehnten bekannter geworden ist mit der Cloud 9. Wir haben Camiguin, eine ganz schnucklige Vulkaninsel, die offiziell auch zu Mindanao gehört, aber nicht zum Festland gehört. Und glücklicherweise wurde ja die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt endlich mal aufgehoben, seit Dezember letzten Jahres, meine ich. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Fleckchen auf den Philippinen. Das wird auch Land of Promise genannt, ja, teilweise auch der wilde Westen der Philippinen. Das liegt einfach daran, dass Mindanao sehr, sehr wenig bereist wurde bisher. Natürlich, weil wir auch politische Herausforderungen hatten in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber dadurch, dass ich da jetzt auch sehr viel schon gereist bin und eben Familie habe, kenne ich das relativ gut und muss sagen, die meisten Ecken, wie so häufig, ja, die meisten Teile dieser Region sind absolut bereisbar. Da muss man jetzt keine Angst haben. Ja. Es gibt so ein paar kleine Ecken im Süden, wo es schon Richtung Indonesien, Malaysia geht. Da sollte man wahrscheinlich eher aufpassen und fernbleiben, wenn man keine Beziehungen hat, keine Menschen kennt, keine Kontakte hat. Aber selbst dort kenne ich Leute, die da reisen und das auch ohne große Probleme. Ja, das war jetzt ein kurzer Überblick. Ihr habt sicherlich noch einige Detailfragen.
du hast es jetzt gerade, deswegen möchte ich es mal vorziehen, schon mal angesprochen, eben das Thema der Reisewarnungen beim Auswärtigen Amt. Also wer da jetzt sich informiert und mal drüber liest, der bekommt ja erstmal einen großen Schreck. Wie schätzt du das ein und was hattest du damit auf sich?
Also grundsätzlich muss man ja erstmal unterscheiden zwischen Reisewarnung, ja, und Orten, vor denen abgeraten wird. Also so, das ist auch versicherungstechnisch wichtig. Wenn ich jetzt in ein Gebiet reise, da gehört ja Nordkorea auch dazu. Und je nachdem, was man in Amerika, in US-Amerika bereisen will, sagt das Auswärtige Amt dann auch, ja, eher davon absehen oder so. Da muss man schon genau hingucken. Da, wo eine Reisewarnung, eine Warnung aktiv ist, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Reise hinplanen. Wir veranstalten im Übrigen auch keine Reisen in Orte, in Regionen, wo vorgewarnt wird. Mhm. So. Hat auch natürlich Versicherungs- und Haftungshintergründe. Grundsätzlich muss man sagen, wenn du dir jetzt die Reisewarnungen der verschiedenen Länder anschaust, also der Schweizer, der österreichischen Behörden und der deutschen, der niederländischen, dann unterscheiden die sich teilweise immens. Ja? Ja. Also es gibt Regionen, vor denen dann das Auswärtige Amt warnt und die Österreicher, die warnen nicht davor. So, das kann man jetzt erstmal einfach so hinnehmen. Die Frage ist natürlich, woran orientieren die sich? Wenn ich jetzt deutscher Staatsbürger bin, muss ich mich im Zweifelsfall eher nach den Angaben des Auswärtigen Amtes richten. Und Gleiches gilt für alle anderen Länder auch. Was man eben feststellen kann, ist, dass es hier einen Unterschied gibt. Und mein Argument ist ja immer so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt Angst habe, irgendwo hinzufahren, dann, also ein Gefühl habe, ja, es geht ja vor allem um ein Sicherheitsgefühl, dann sollte ich da auch nicht hinfahren. Ich würde das jetzt auch nicht machen, ja. Ein Beispiel irgendwo in New York in der Bronx, wo vielleicht die Mordanzahl höher ist als woanders, da würde ich jetzt nicht unbedingt nachts um zwei da hinfahren, ja. Und Gleiches gilt für philippinische Orte auch, wovor ausdrücklich gewarnt wird, da würde ich nicht hinfahren, aber alle anderen Orte, und dazu gehören die meisten Orte des Landes, da kann man natürlich hinfahren. Und die Diskussion oder die Gespräche, die haben wir natürlich fast immer. Also immer, wenn Gäste auf uns zukommen oder potenzielle Gäste, dann wird irgendwann die Sicherheitsfrage gestellt. Ja. Und dann sagen wir sehr nüchtern, schaut euch das erstmal an vom Auswärtigen Amt, macht euch auch schlau in Bezug auf Gesundheit, Krankheitsfälle und so weiter und so fort. Und danach können wir weiterreden. Wir dürfen jetzt auch keine unbedingt Empfehlungen abgeben. Ja, da würden wir uns sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, klar.
Aber wenn die Leute sich dann schlau gemacht haben und wissen, okay, sie lassen sich da auf ein gewisses Abenteuer ein, aber wir versuchen natürlich auch unser Bestes, die Menschen sicher vor Ort zu transportieren und in sichere Regionen zu bringen, dann passt es auch. Also wir können jetzt nach einigen, ich weiß nicht, über 1000 Reisen können wir sagen, wir hatten noch keinen Vorfall und so soll es natürlich auch bleiben, ja.
Danke mal für die kurzen Ausführungen. Kurzer Exkurs zum Thema Reisewarnungen ist gerade bei den Philippinen immer mal wieder ein Thema. Aber kommen wir mal zurück zum Land. Du hast vorhin so ein bisschen erklärt und beschrieben, wie sich das geografisch so darstellt. Was sind denn so die bekanntesten Highlights? Was sollten Reisende auf gar keinen Fall verpassen? Was wären so denn die Top-Sehenswürdigkeiten, die du empfehlen würdest?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, eine gerechtfertigte. Und gleichzeitig muss ich die Leute enttäuschen. Das Land hat so viele Sehenswürdigkeiten, die kann man in einer Reise, im Rahmen einer Reise gar nicht alle abdecken. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Reisewege teilweise so kompliziert sind. Also nehmen wir mal die Reisterrassen, ja. Das ist natürlich bekannt, das steht auch im Lose, das steht auch im Jens Peters Philippinen-Reisehandbuch. Aber wenn ich dahin will, dann muss ich in der Regel schon mal 5 Tage einplanen. Das ist ein Roadtrip, den kann ich auch nicht einfach so machen. Ja, ich kann mir auch kein Auto ausleihen, so wie viele das vielleicht denken, sondern da brauchst du entweder einen Fahrer mit Fahrzeug oder du nimmst den Bus, was natürlich auch super hart ist. der geht dann über Nacht. Da tuckerst du dann über Nacht irgendwelche abenteuerlichen Wege in den Norden, teilweise am Hang entlang, wo auch schon mal Busse abstürzen. Also das ist jetzt nichts, was man eben mal so macht, ja, sondern da musst du halt wirklich 4-5 Tage einplanen, damit du die Reisterrassen und dann Zagara, ja, die hängenden Särge und vielleicht noch Wiegand mitnehmen kannst. So, der Durchschnittsreisende, wenn er jetzt nicht gerade Langzeit-Backpacker ist, hat vielleicht 2-2,5 Wochen Zeit. Wenn du jetzt das noch kombinieren willst mit Palawan und oder mit den Visayas, dann hast du eigentlich schon deinen Reiseplan. Und du kannst in 2 Wochen meistens nicht Nord-Luzon, Palawan und die Visayas machen und Chagao, sondern du musst dich tatsächlich entscheiden. Und wenn ich jetzt so eine Top 10 sagen müsste, ja, dann hängt es sehr davon ab, wie die Interessen gelagert sind. Wenn ich jetzt sehr scharf auf Sightseeing bin und auf Städte, dann würde ich natürlich mir Manila und oder Cebu anschauen. Die haben beide sehr viel Historisches zu bieten, haben aber auch beide einfach die Challenge, dass du Chaos, ja, verkehrsmäßig Chaos hast. Du musst einfach wissen, dass eine philippinische Stadt jetzt nicht so organisiert ist wie München oder sowas, ja, sondern da hängst du dann oft blöd auch mal ein paar Stunden im Stau, wenn du Pech hast. Und das muss man alles so mitbedenken, ja. Du kannst ja jetzt nicht einfach in 1-2 Stunden mal so ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen, sondern du brauchst dann einen ganzen Tag oder zwei. Und wenn ich jetzt eher Wassersport affin bin und die Walhaie sehen möchte, ja, ich habe es vorher erwähnt, in Don Sol, dann musst du da auch erstmal hinkommen. Meistens fliegst du dahin von Manila. Dann bleibst du da 2-3 Nächte, damit du auch die Chancen erhöhst, die Walhaie sehen zu können, weil wenn du die am ersten Tag nicht siehst, dann versuchst du vielleicht noch am zweiten oder am dritten Tag die zu finden. Und so zieht sich der ganze Plan ein bisschen in die Länge. Und deswegen sag ich immer, geh nicht nach irgendwelchen Listen, die du findest auf TripAdvisor oder so, sondern versuch erstmal deine Interessen zu sortieren, ja, versuch zu priorisieren und such danach eventuell die Inseln aus. Und da können wir natürlich helfen, wenn Menschen auf uns zukommen und ein bestimmtes Wunschprogramm haben, dann versuchen wir so gut wie möglich, das unter einen Hut zu bekommen, auch in Anbetracht der logistischen Herausforderungen. Und anderes Beispiel ist Badestrand. Ja, wenn ich jetzt irgendwie nur planschen will, dann fahre ich halt nach Boracay oder so, ja, wo halt der sogenannte schönste Strand der Welt ist, je nach Ranking halt natürlich. Ja, das ist alles Marketing, darf man nicht vergessen. Es gibt noch 5 andere Strände, die genauso gut sind wie Boracay, aber die kennt halt dann kaum einer, ja. Und wie gesagt, da muss man halt so ein bisschen schauen, wie sind die Interessen, wie kann ich das dann auch verbinden in Abhängigkeit der Reisezeit, auch in Abhängigkeit des Budgets natürlich, weil so eine Philippinenreise ist, wie gesagt, nicht unbedingt das günstigste, ja.
Okay. Die Entfernungen sind weit, hast du jetzt gesagt. Dann mal folgendes Szenario. Ich habe jetzt so 2-3 Wochen Zeit. Was wäre denn so eine sinnvolle Rundreise für diesen Zeitraum, damit ich so einen möglichst schönen und vielleicht auch vielfältigen Eindruck von den Philippinen bekomme? Was würde sich denn da gut verbinden lassen? Was empfiehlst du denn da?
Also gehen wir jetzt mal von dem Durchschnittsreisenden aus, der bei uns bucht. Ja, das sind jetzt in der Regel nicht Menschen, die, ich sag jetzt mal, auf jeden Euro achten müssen. Ja, also in Anführungsstrichen normales Reisebudget würde jetzt ungefähr bei vielleicht 100, 150 Euro am Tag pro Person liegen. Da kann man dann sagen, okay, starte in Manila, mach gerne die Nord-Luzon-Tour 5-6 Tage und da sind dann neben der Manila Sightseeing Tour dabei die hängenden Särge, die Reisterrassen in Banaue, Vigan City mit dem spanischen Kolonialerbe. Und danach würde ich wahrscheinlich schon die Visayas vorschlagen. Je nachdem, wie die Verbindung ist, entweder Visayas oder Palawan, gehen wir vielleicht erst nach Cebu und Bohol. Bohol ist dort, wo die kleinen Tarsiere sind, ja, die Koboldmakis. Die Chocolate Hills.
Diese Chocolate Hills, ja.
Genau, wir haben den Alona Beach, wir haben aber auch Anda. Das lässt sich dann wirklich gut kombinieren mit Sikihor zum Beispiel, die Voodoo-Insel. Da hat man dann nochmal bisschen Abwechslung, ein Transfer von vielleicht 2-3 Stunden mit der Fähre, Wasserfälle, tolle Schnorchel- und Tauchmöglichkeiten. Und zum Abschluss, ja, kann ich dann gerne noch nach Palawan gehen. Entweder Kombination Puerto Princesa, Sabang mit dem Underground River und El Nido. Oder ich gehe nach Coron. Ich würde jetzt nicht unbedingt beides machen, weil Coron und El Nido sind dann vieles vom Gleichen, sage ich mal. Die Taucher, die können dann vielleicht eher nach Coron gehen und die Leute, die jetzt nur Island Hopping machen wollen und ein bisschen Nightlife haben wollen, die können dann eher nach El Nido gehen. Das wäre so eine klassische Route, sage ich mal, die man in gut 2, 2,5, 3 Wochen machen kann. Aber es gibt natürlich auch schönere, im Sinne von abenteuerlichere Varianten, Off-the-Beaten-Path, ja. Und Palawan gehört nicht mehr zum Off-the-Beaten-Path Teil, sondern das ist Massentourismus. Palawan war, als ich das erste Mal dort war, 2008, da war wirklich kein einziges Resort in Sabang. Da war ich in so einer Bambushütte für 300 Pesos die Nacht. Und in El Nido, da war auch nichts. Da war im Prinzip, keine Ahnung, da waren 2 Resorts. Mittlerweile, wenn du in El Nido bist, am Hafen beziehungsweise an der Bucht, da siehst du 200-300 Boote. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit Phuket oder sowas. Wenn du jetzt was völlig off the beaten path haben willst, dann orientierst du dich eher in Richtung Osten, ja. Lete, Samar, Chagau. Chagau ist jetzt natürlich auch schon bekannter, aber die meisten reisen in Chagau nur nach General Luna zu Cloud 9, aber im Norden oder so, da ist dann auch niemand mehr. Oder natürlich Kamigin, ja. Wenn man dann solche Reiseziele sich vornimmt, dann hat man auch sehr, sehr schöne Natur, kann das auch gut in 2-3 Wochen verbinden und hat auch eine Philippinen-Erfahrung, die einzigartig ist.
Also, danke schon mal dafür für den Überblick. Infos zu Reisezielen, Reiseplanung und eben auch den Rundreisen, die John anbietet, findest du natürlich auf der Website faszination-südostasien.de. Wir verlinken euch das natürlich auch nochmal in den Shownotes und auch den direkten Kontakt zu John und Capua Travel.
So, jetzt haben wir ein bisschen über die Ziele gesprochen und was man vielleicht gut miteinander kombinieren kann. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen dazu sagen, was man auf den Philippinen so machen kann. Also wir haben schon über Tauchen und über Schnorcheln gesprochen. Was gibt es noch für Aktivitäten, für die sich die Philippinen gut eignen?
Also ich habe es eben schon erwähnt, Triathlon, Laufen ist so mein Steckenpferd. Man kann natürlich auch da Radtouren machen. Ja. Es gibt zwar nicht viele Radanbieter, aber wir arbeiten zum Beispiel hier mit Jens von den Bugoy Bikers zusammen, veranstalten manchmal auch so Radtouren. Das kann man gut machen und jede Insel, also mittelgroße Insel, kann sich dann auch gut, lässt sich gut umrunden. Beispiel Bohol, Camiguin, Chagao, Siquijor, das ist wirklich gut auf dem Drahtesel zu umrunden und macht auch Spaß. Natürlich fahren viele mit dem Roller, aber wenn man jetzt ein bisschen denkt, aktiver zu sein und weniger Lärm zu produzieren und so, weniger Sprit zu verbrauchen, dann ist das Fahrrad vielleicht eine gute Alternative. Ansonsten Wandertourismus ist mittlerweile auch im Kommen. Wir haben historischen Tourismus, ja, mit historischem Sightseeing habe ich ja schon erwähnt. Surfen im Osten des Landes, aber nicht nur in Chagao, sondern es gibt auch in San Fernando La Union im Norden, also nordwestlich von Manila, gibt es da auch ein paar schöne Surfspots, Balea, Aurora, das sind alles wirklich tolle Ecken. Ich selber war jetzt noch nicht dort in Aurora, aber das ist auch nochmal so ein Geheimtipp. Ist ein bisschen schwierig, dahin zu kommen, aber das war so der ursprüngliche Surfspot auf den Philippinen, ganz im Nordosten. Und sonst, klar, Bootsausflüge, Delfintouren, Whale-Watching, gerade jetzt vor Bohol, da haben wir eine kleine Insel, die nennt sich Pamilakan. Das ist eine kleine, schnucklige Insel, die vom Festland vielleicht eine Stunde bis eineinhalb Stunden, je nach Wellengang, entfernt liegt. Und da hat man dann wirklich auch die Möglichkeit, sehr authentisch auf einer kleinen Insel in so einer Nipa-Hütte bei einer philippinischen Gastfamilie zu übernachten. Und das ist auch wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Und was haben wir noch? Wasserfälle in rauen Mengen. Wir haben natürlich Dschungel, die man auch erkunden kann. Alles, was das Herz begehrt, natürlich auch so Sachen wie Jetski, was jetzt nicht mein Fall ist, ja, was jetzt vielleicht in Boracay und Cebu angesiedelt ist, wo dann auch Leute einfach sowas gerne machen. Kurz gesagt, es ist im Prinzip alles möglich, ja.
Also gut, wir haben festgestellt, man kann im Grunde alles machen. Inselhopping, Tauchsafaris, Trekkingtouren. Ist fast alles überall möglich oder gibt es Regionen auf den Philippinen? Wir hatten ja eben über die weiten Entfernungen gesprochen, die sich da jeweils
besonders gut eignen. Nee, genau, also da muss man dann schon gucken, wo man was machen kann. Also du kannst jetzt zum Beispiel nicht rund um Siargao tauchen. Ja, da ist einfach die Unterwasserwelt durch die starken Gezeiten, durch die Taifune so in Mitleidenschaft gezogen worden, da siehst du halt nichts. Gleiches gilt für diese Kalksteinfelsen in El Nido, die sind natürlich einzigartig, wobei ich einschränkend sagen muss, Ähnliches gibt es dann schon in Dinagat, also auf der Ostseite in Mindanao, aber da ist es auch unheimlich schwer hinzukommen. Also ich habe damals auch fast 2 Tage gebraucht, um da hinzukommen. Und dort sind die, dort ist die Infrastruktur nochmal deutlich, deutlich hinter dem, was wir im Rest des Landes so sehen. Grundsätzlich bieten die Philippinen sehr viel, aber eben nicht alles an einem Fleck. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man beachten muss. Ja, du kannst jetzt nicht in jeder Ecke des Landes erwarten, dass du ähnliche Tauchspots hast oder Sites hast, die interessant sind. Wie gesagt, da muss man dann im Vorfeld schon ein bisschen gucken, was man wo machen kann und wie man das zeitlich und logistisch gut kombinieren kann.
Bevor wir jetzt gleich zum Thema praktische Reisetipps kommen, und da wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt sowieso schon Google Maps geöffnet haben und schauen, wo die ganzen Orte sind, von denen wir gerade gesprochen haben. Was sind denn deine persönlichen Lieblingsorte auf den Philippinen? Oder gibt es bestimmte Lieblingserlebnisse, die du empfehlen kannst?
Ich habe natürlich eine gewisse Verbindung zu Siargao. Siargao im Osten des Landes, die Surferinsel. Wobei ich jetzt kein krasser Surfer bin oder so, ne? Ich gehe schon gerne mal Wellenreiten, aber ich habe halt da meine Frau kennengelernt, da war auch unsere Hochzeit und Siargao gehört zu Mindanao, ist aber nochmal so vom Flair her ein bisschen anders, ja. Der Vibe ist unheimlich cool. Manche sagen auch, das ist das neue Bali oder so. Ich kann es nicht vergleichen, ich war noch nicht auf Bali. Aber es ist schon ein sehr außergewöhnlicher Vibe dort. Ich finde auch so die Szene, gerade die Menschen, die versuchen, sich einzusetzen für die Strukturen nachhaltig, was auch immer das heißen mag. Ja, also dieses Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Aber einfach, dass man schaut, dass man die Insel nicht zerstört, dass man keinen Müll produziert, dass man vielleicht versucht, miteinander voranzukommen, dass man auch Strukturen schafft, um dem nächsten Taifun standzuhalten. Solche Geschichten, ja. Da ist so ein Spirit da, den finde ich unheimlich innovativ und unheimlich produktiv. Das sieht man nicht so oft in anderen Ecken des Landes. Ansonsten habe ich ja Bohol vorhin schon erwähnt. Bohol ist einfach so eine Provinz, die jetzt östlich von Cebu liegt, die unheimlich viel zu bieten hat. Du hast tolle Tauchmöglichkeiten, Schnorchelmöglichkeiten, ganz tolle Ressorts, die auch bezahlbar sind. Natürlich hast du auch Top-End-Ressorts, aber auch was Günstigeres. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist Bohol, und gerade wenn man jetzt nicht am Olona Beach wohnen will, sondern ein bisschen guckt, ja, ein bisschen außerhalb, ist das eine sehr gute Destination. Sehr freundliche, fröhliche Menschen, viel Fiesta. Also gerade jetzt der Monat Mai ist natürlich bekannt. Da ist Bohol immer doppelt so groß von der Menschenmasse her, weil alle von der ganzen Welt zurückreisen nach Bohol, um dort die Fiesta zu feiern. Und dann liegt das natürlich auch gut erreichbar zu Cebu und von Cebu, Sikihor und andere schöne Ecken des Landes. Mittlerweile gibt es ja auch den Flughafen, den internationalen Flughafen auf Bohol, auf Panglao. Also da kommt man sehr gut hin, auch von Manila aus, Cebu aus, aber auch vom Ausland. Und sonst würde ich sagen, ist Camiguin auch sehr spannend, ist immer noch unterm Radar, gehört auch zu Mindanao und finde ich unheimlich spannend, weil du hast hier auch natürlich die Vulkane, du hast Wanderwege, du hast tolle Sportevents. Also da gibt's sowohl Triathlons als auch diese Swim Junkie Challenge. Also da, das muss man sich mal geben. Ja, das sind dann irgendwie 5 bis 10 Kilometer, teilweise sogar 15 Kilometer Events, wo die Leute dann quasi im offenen Meer schwimmen. Und die machen da wirklich in Sachen Sporttourismus unheimlich viel. Und das finde ich immer sehr spannend. Ja. Ansonsten würde ich auf jeden Fall auch Palawan nach wie vor nennen. Ich glaube, vor 2 Jahren war ich in Port Barton das erste Mal. Da hast du ja auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, Stefan. Port Barton, San Vicente, das sind jetzt Ecken, die noch nicht ganz überlaufen sind, wie jetzt El Nido oder Coron. Palawan hat als sogenannte Last Natural Frontier auf den Philippinen immer noch sehr viel zu bieten. Aber wie gesagt, da muss man schon ein bisschen weg vom Schuss und in den Dschungel rein. Und ich bin da zum Beispiel auch mit meinem Rad rumgefahren und da haben irgendwann mal die Straßen aufgehört. Ja, also je nachdem, wenn du jetzt nicht gerade in El Nido oder Coron bist oder in Puerto Princesa, dann bist du auf Palawan wirklich schon auch weg vom Schuss. Und da wird's dann natürlich spannend, wenn du da mal reinfährst, ja, in solche Ecken. Und ja, vielleicht noch ein Highlight sind die Romblonen. Romblon Islands mit Tablas und Sibuyan gilt ja so als das Galapagos Asiens. Auch der Nachteil wieder, es braucht unheimlich lang, bis man da hinkommt. Aber ich habe selten so eine schöne Natur gesehen. Das lohnt sich wirklich, wenn man sich da mal die Mühe macht. Also gerade jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, vielleicht mal eine Woche sich hernimmt und dann versucht, die Romblonen zu bereisen. Romblon Island ist auch als Marble Island bekannt. Ja, die exportieren sogar nach Italien diesen Marmor. Also es ist total lustig, ja, dass dann auf den philippinischen Inseln irgendwie Marmor abgebaut wird, der nach Italien verschifft wird. Aber es ist wirklich so. Und auf Romblon Island findest du dann auch so eine lustige europäische Enklave, so ein paar Auswanderer, die dann so europäische Bars und Restaurants aufgezogen haben. Das sieht man dann sonst auch selten in der Form, ja.
Habe ich gerade parallel ein paar Fotos angesehen. Also ich merke schon, meine Liste wird länger für nächstes Jahr, für die Philippinen. Da werden wir wohl noch mal reden müssen.
Ja, gerne.
Danke bis hierher auf jeden Fall. Das sind ja schon mal jede Menge gute Tipps. Und dann machen wir mal mit den praktischen Reisetipps weiter.
Wer sich auf die Reise ins Inselreich macht, der braucht gute Infos zur Fortbewegung, Planung und Infrastruktur. Also in dem Blog sprechen wir jetzt über alles rund ums Reisen auf den Philippinen, vom Flug über Inselhopping und bis zur Unterkunft. So, erste Frage, wie komme ich denn am besten und schnellsten aus Europa auf die Philippinen? Was sind denn da die besten Optionen, um dahin zu gelangen? Direktflug, Zwischenstopp, klär uns da mal auf bitte, John.
Direktflüge gibt es ja schon lange nicht mehr, zumindest nicht von Deutschland aus. Ich meine, es gibt einen Flug von Italien, von Rom aus oder von London. Aber in der Regel, wenn man jetzt von Deutschland aus reist oder Schweiz, Österreich, dann braucht man einen Zwischenstopp. Ich persönlich fliege häufig mit Singapore Airlines, sodass ich meinen Zwischenstopp in Singapur habe oder nehme eine der arabischen Airlines, wie zum Beispiel Emirates, Qatar Airways. Es gibt aber auch Turkish Airways oder Airlines, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber die fliegen dann über Istanbul nach Manila. Das sind so die gängigen. Cathay Pacific über Hongkong ist sicherlich auch noch zu erwähnen. Diese Airlines ermöglichen es oftmals relativ schnell auf Philippinen zu kommen. Man muss schon immer grob 20 Stunden einplanen, mindestens inklusive Zwischenstopp in einer der Destinationen, die ich erwähnt habe. Aber irgendwas zwischen 20 und 24 Stunden ist dann ordentlich. Es gibt natürlich auch die billigeren Varianten, wo du teilweise 30 und mehr Stunden irgendwo unterwegs bist. Aber jetzt so im Durchschnitt würde ich sagen, sind das so die Verbindungen, die präferiert werden. Ja. Und dann gibt es in der Regel drei Flughäfen, die man ansteuert. Das sind natürlich neben Manila, Cebu und dann aber auch Clark im Norden. Wenn man jetzt zum Beispiel eher die Reisterrassen am Anfang besichtigen will, dann empfiehlt es sich auch in Clark, also bei Angeles City, zu landen. Das ist dann auch so, dass man da hin und wieder ganz gute Verbindungen bekommen kann dorthin.
Wann sollte man denn am besten auf die Philippinen reisen? Was wären denn so die geeignetsten Reisezeiten? Kannst du dazu was sagen?
Grundsätzlich gibt es eine sogenannte Regenzeit, die geht ganz grob von ja, Mai, Juni bis Oktober, November. Das ist aber nur mit Einschränkungen so stimmig. Also ich sage immer, es gibt mindestens vier große Klimazonen. Je nachdem, wem man zuhört, gibt es da auch noch viele weitere Mikroklimazonen. Für Luzon und Palawan kann man sicherlich ganz grob sagen, dass es stimmt, dass man ungefähr mit Mai, Juni dann oder ab Mai, Juni mit viel Regen rechnen muss. In den Visayas und auch auf Mindanao sieht es aber anders aus. Also hier ist es eigentlich ganzjährig möglich hinzufahren, ohne dass man ins Gefahr läuft, ganz, ganz viel Regen zu haben. Mhm. Ich sag, grundsätzlich gibt's zu jeder Jahreszeit Orte auf den Philippinen, die bereisbar sind. Und diese Angaben Sommerzeit, Regenzeit oder Trocken, ich meine, selbst in der sogenannten Sommer- oder Trockenzeit fällt ja auch Regen. Ne? Wir sind ja in den Tropen. Das heißt, dort, wo Regenwald ist, regnet es halt auch viel. Und das Regenaufkommen ist halt dann je nachdem, wo man ist, bisschen mehr oder bisschen weniger. Aber ich versuche halt die Diskussion auch so ein bisschen anders zu führen. Ja, wenn ich jetzt Angst habe, dass während meiner Philippinenreise die Sonne nicht rauskommt oder dass es nur regnet, dann laufe ich schon Gefahr, dass ich enttäuscht werde. Also auch hier wieder. Lieber damit rechnen, dass es regnet, egal ob es Sommerzeit ist oder Regenzeit, sonst ist man nachher enttäuscht. Ich habe das alles schon miterlebt. Manche Leute, die sind dann extra im März angereist, wo es vermeintlich sonnig ist, aber dann hat es den ganzen März durchgeregnet. Natürlich ist es statistisch gesehen schon so, dass es dann im März deutlich mehr Sonnenstunden gibt, aber es ist keine Garantie. Und auch auf den Philippinen ist es extrem sichtbar, dass wir einen Klimawandel haben. Insofern würde ich jetzt nicht unbedingt meine Reise abhängig machen von der jeweiligen Reisezeit, ja, oder von den statistischen Werten. Je nachdem, wie die Leute halt auch Zeit haben. Wenn wir jetzt nach Bayern schauen, ja, da sind die Sommerferien meistens im Juli, August oder sogar August, September. Das ist die klassische Regenzeit in Luzon und in Palawan. Aber wie gesagt, ich bin da auch als Kind immer in der Zeit gewesen und da hatten wir jetzt nie wochenlang nur Regen. Ja, ganz im Gegenteil. Mhm. Also gerade die Monate, wo dann auch die Hotels teilweise deutlich günstiger sind als um Weihnachten, ja, zur sogenannten High Season. Gerade die Monate sind sehr attraktiv für Familien. Wir haben dann auch Juli, August, September immer Familien, die dann diese Monate nutzen, um die Visayas oder auch Mindanao zu bereisen.
Okay, cool. Also guter Tipp, Philippinen auch in den Sommerferien möglich.
Genau.
Ja, jetzt sind wir ja auf den Philippinen und wir haben es mehrfach erwähnt, unglaublich viele Inseln. Wie reise ich denn da am besten durchs Land? Wie funktioniert das denn mit dem Inselhopping?
Du hast natürlich die Möglichkeit mit dem Flugzeug, ja, Philippine Airlines, Cebu Pacific, Air Asia, das sind so die gängigen. Ich versuche immer möglichst wenig Inlandsflüge noch mit einzuplanen. wenn du zum Beispiel in Cebu landest, dann kannst du auch, je nachdem, wie du die Route legst, komplett ohne Inlandsflug auskommen. Oder aber, wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt Nord-Luzon und Cebu mitnehmen will, dann kann ich mir überlegen, einen Gabelflug zu buchen. Sprich, ich lande in Manila, fliege aber nach Europa von Cebu aus zurück, dann spare ich mir auf jeden Fall schon mal einen Inlandsflug. Ja.
Okay,
guter Tipp. Und sonst, klar, dadurch, dass wir viele Inseln haben, ist Fähre eine mögliche Alternative. In den Visayas haben wir den Ocean Jet, das ist so ein Schnellkatamaran, der auch wirklich sehr zuverlässig, zügig und auch preiswert, nicht günstig, aber relativ preiswert einen von A nach B bringt. Gleiches gilt für andere Fährlinien, die jetzt nicht unbedingt im Netz buchbar sind, aber im Prinzip gibt's an jedem Hafen auf den Philippinen irgendeine Möglichkeit weiterzukommen, ja. Und du kannst natürlich auch einen Fischersmann fragen, ob der dich jetzt von der Insel zur anderen bringt. Da gehört ein bisschen Verhandlungsgeschick dazu. Aber das ist auf jeden Fall auch ein gangbarer Weg. Ich denke mal, in Thailand ist das teilweise auch noch so, dass man das macht. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir da teilweise verhandelt haben, um mit dem Boot von A nach B zu kommen. Also Boot, Flugzeug und dann natürlich, wer ein bisschen mehr Zeit hat, der kann auch Busse nehmen. Also es gibt auch auf den Philippinen gute Busverbindungen. Der deutsche TÜV oder die deutschen Behörden würden da eher sagen, oh, lass mal die Finger davon. Aber also ich habe das Land wirklich intensivst mit Bus bereist und ich kann sagen, das ist für meine Begriffe eine der besten Möglichkeiten, durchs Land zu kommen. Genauso hast du diese Minivans. Die nennt man auch V-Hire. Die sind vielleicht ein bisschen schneller als der Bus. Und da teilt man sich dann auch so ein Van mit vielen anderen. Hier vielleicht noch ein Insider-Tipp. Man kann auch zwei Sitze buchen. Ja, der kostet halt dann natürlich doppelt so viel, aber dann hat man deutlich mehr Platz und Beinfreiheit. Sonst machen die Vans unheimlich voll, sodass man halt Platzangst bekommen kann. Und sonst wäre natürlich private Reisen bucht, ja, der kriegt dann auch ein Privatfahrzeug mit Fahrer und so. Das ist natürlich auch möglich.
Ja, cool. Und wie schaut's mit Übernachtungsoptionen aus? Wie schläft man und wo schläft man am besten? Sollte man vorbuchen, spontan reisen? Was würdest du da gerade Individualreisenden in Sachen Planung, Infrastruktur, Flexibilität empfehlen?
Also momentan können wir feststellen, dass wieder so eine Art Boom auf die Philippinen, ein Run auf die Philippinen stattfindet und dementsprechend übersichtlich wird es dann oder weniger verfügbar sind dann die Ressorts, vor allem die mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich gebe mal ein Beispiel. Jetzt schon für Dezember haben wir Schwierigkeiten, unsere Hauptressorts zu buchen, ja, weil es gibt halt auf den Philippinen nicht so viele gute Ressorts und Hotels vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, von der Lage her. Wir arbeiten zum Beispiel mit ungefähr 100, 120 zusammen. Und wenn man sich das überlegt, die haben dann im Schnitt vielleicht 20 Zimmer, dann sind das relativ wenig Zimmer. Und vielleicht kann man es so machen, dass man im Vorfeld sich so ein paar Unterkünfte schon mal bucht, die einem besonders wichtig sind. Und da, wo es einem jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, da kann ich dann vielleicht vor Ort versuchen zu schauen, was ich bekomme. Aber da habe ich zum Beispiel in den anderen südostasiatischen Ländern die Erfahrung gemacht, dass man da deutlich flexibler vor Ort schauen kann. Das ist ja auf den Philippinen nicht mehr so möglich. Also wenn jetzt zum Beispiel wieder eine Krise ist oder ein Terrorangriff war oder ein Taifun war, dann ist es vielleicht anders. Aber die Hauptorte auf den Philippinen, wenn ich jetzt auch an El Nido denke, da kannst du es völlig vergessen, da nochmal was Gutes spontan vor Ort zu finden. Also das kann man tatsächlich knicken, ja. Es sei denn, man hat natürlich auch überhaupt keinen Anspruch, ja, und kann dann überall unterkommen, wo auch vielleicht die Kakerlaken hausen, ja, dann ist es kein Thema. Aber wenn ich jetzt einen gewissen Standard haben will, dann empfehle ich schon, die Hauptunterkünfte 3-4 Monate mindestens vorher zu buchen.
Also, wir haben jetzt ein bisschen geklärt, wie man auf die Philippinen kommt, wie man sich da vor Ort bewegt und wo und wie man am besten übernachtet. Was dich das Ganze kostet, darüber sprechen wir gleich.
Ja, John, du hast ja eben schon gesagt, dass die Auswahl der Hotels mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz so groß ist wie in anderen südostasiatischen Ländern. Und sag doch mal ein bisschen was zum Thema Reisebudget. Also wie sieht es aus mit Kosten für Transport, Kosten für Essen und Trinken, Kosten für Aktivitäten? Wie sind die Philippinen da einzuordnen?
Ja, auch hier muss ich sagen, hat sich das sehr stark gewandelt, wenn ich so zurückdenke, als ich noch Student war und da natürlich oft auf jeden Euro so ein bisschen achten musste. Da habe ich dann auch versucht, jeden Tag vielleicht mit einem Reisebudget von 30 bis 50 Euro auszukommen. Und wenn man jetzt aber im Urlaub ist, in Anführungsstrichen, oder eine Philippinenreise macht, dann ist dieses Budget deutlich höher anzusiedeln. Ich würde jetzt mal sagen, realistischerweise, wenn man auf eigene Faust zu zweit unterwegs ist, dann braucht man schon so 80, 100, 120 Euro am Tag pro Person. Wenn man sich das jetzt anschaut, unterkunftsmäßig, vielleicht ein Durchschnitts 2-3 Sterne Cottage kostet irgendwas zwischen 50 und 100 Euro. Also das ist schon mal deutlich höher als das, was ich jetzt in Thailand habe. Ja, da kannst du ja teilweise für 30, 40 Euro was Gutes am Strand bekommen. Das findest du so in der Form meines Wissens kaum mehr auf den Philippinen. Also wenn ich nach deutschen Standards, ich sag jetzt deutsche Standards, weil Sterne-Standard gibt's jetzt auf den Philippinen nicht so in der Form. Wenn ich jetzt ein 3-Sterne-Hotel oder Resort haben will, nach deutschen Standards, dann muss ich wahrscheinlich mit 100 Euro pro Nacht rechnen. Und natürlich ist nach oben sind die Preise beliebig veränderbar. Ne? Wenn du jetzt 5 Sterne haben willst in El Nido, dann zahlst du da teilweise 1.000 Euro die Nacht. Und das ist dann schon eher Malediven-Niveau, sage ich jetzt mal, ohne dass man Malediven-Qualität hat. Das muss man dann auch bedenken. Ja. Also die Range auf den Philippinen, die ist auch sehr groß. Also ich kann natürlich auch mich irgendwo einbuchen, wo es deutlich günstiger ist. Beispiel Siargao meinetwegen, wo jetzt auch jeden Monat irgendjemand was aufmacht. Da kannst du dann vielleicht auch mal für 30, 40, 50 Euro was finden. Aber so die Range ist schon, also im Mittelsegment 50 bis 100 Euro, würde ich sagen, ja.
Aber das untere Preislevel gibt es trotzdem, ne? Also weil wir haben ja unter unseren Hörerinnen und Hörern auch viele Individualreisende, die mit sehr geringem Budget unterwegs sind. Wie sieht's da aus? Gibt es Hostels mit Bett im Schlafsaal? Oder muss man für günstige Unterkünfte eher abseits der, sag ich mal, Hotspots reisen?
Die gibt's auf jeden Fall, aber auch nicht in rauen Mengen. Also ich habe selber auch in Hostels übernachtet, in Manila, in Cebu, in Siargao, in Bohol. Das gibt's schon, ja, keine Frage. Ich müsste jetzt lügen, also ich weiß nicht mehr, wie die aktuellen Preise sind, aber ich meine, dass du da für 10, 15 Euro schon unterkommen kannst. Ja, da hast du dann Gemeinschaftsbad und bist natürlich nicht direkt am Strand oder so, nicht unbedingt, aber du kannst Backpacker-mäßig, wenn du jetzt budgetmäßig wirklich sparen willst, da kommst du dann schon durch, keine Frage. Das ist möglich. Aber wie gesagt, die Auswahl ist jetzt nicht in rauen Mengen vorhanden. Da muss man dann schon gucken. Also mir fallen in Siargao 2, 3 Hostels ein, die ich jetzt gut finde. Es gibt mehr, aber da gibt es dann halt dann auch, da muss man halt auch Abstriche machen.
Wie sieht es mit den Kosten im alltäglichen Leben aus? Hatten wir eben schon mal kurz gefragt mit den Kosten für Essen und Trinken, für Transport und so weiter?
Genau, durch die Inflation, die auch auf den Philippinen bemerkbar ist, haben wir im Vergleich zu vor ein paar Jahren auch natürlich höhere Kosten. Ich würde sagen, wenn man jetzt auch so Garküchen, ja, so Carinderias nicht meidet, hin und wieder mal wirklich günstig ist wie die Locals, da kannst du für 3, 4, 5 Euro wirklich satt werden. Wenn du jetzt immer in einem Restaurant essen willst, mittelgut oder so, dann gibst du da halt 10 Euro oder 15 Euro aus pro Mahlzeit. Aber ich würde sagen, wenn ich ein bisschen drauf achte, dass ich jetzt nicht nur in teuren Restaurants oder so esse und mal mir auch ein Standessen gönne, dann komme ich wahrscheinlich mit 5 bis 7 Euro im Schnitt pro Mahlzeit gut hin. Ist jetzt nicht günstig, ja. Also ich weiß, wenn du jetzt irgendwo in Bangkok da ein Partei bestellst für 80 Baht oder sowas, das sind halt dann ja 2-3 Euro. Das kriegst du halt auf Philippinen nicht so ganz, ganz leicht.
Vielleicht ein letzter Punkt bezüglich Budget. Kannst du dazu was sagen, was Tauchen auf den Philippinen kostet?
Je nach Tauchschule gibt es jetzt die sogenannten Discover Scuba Dives. Ich meine, das ist dann sowas in der Region von 50, 60 Euro pro Schnuppertauchgang angesiedelt. Diese zertifizierten Kurse, die sind ja relativ standardmäßig. Die sind nicht ganz so günstig wie auf Koh Tao zum Beispiel, wo du ja eine richtig hohe Dichte hast an Tauchschulen. Aber ich meine, so für 250, 300 Euro kannst du einen Tauchschein machen, der dann 3, 4 Tauchgänge beinhaltet, Equipment und natürlich die Zertifizierung. Wenn man jetzt schon zertifiziert ist und über einen Tauchreiseanbieter oder ein Tauchressort bucht, ja, dann kann man wahrscheinlich, wenn man ein eigenes Equipment teilweise mitnimmt, pro Tauchgang 30 Euro rechnen. 30, 40 Euro. So würde ich das jetzt mal ansiedeln. Ich habe vor 15 Jahren auch für 20 Euro mal einen Tauchgang gemacht, aber das ist, glaube ich, vorbei. Ja.
Jetzt haben wir über die Kosten gesprochen und dabei kurz das Thema Essen behandelt. Wie schaut es denn überhaupt aus mit der Kulinarik auf den Philippinen? Nimm uns da doch mal mit und was kann man erwarten und was ist dein persönliches Lieblingsgericht?
Das ist eine spannende Frage. Jeder Filipino oder so wie ich, halb Filipino, hat da eine andere Antwort drauf. Erstmal grundsätzlich glaube ich, dass die philippinische Küche unterschätzt wird. Also viele, die jetzt zum Beispiel dann auch wieder thailändisches Essen kennen oder kambodschanisches oder was auch immer, die versuchen das zu vergleichen. Es ist sehr schwierig zu vergleichen. Wir haben diese unheimlich vielen Einflüsse, spanische, polynesische, chinesische, amerikanische. Aber wenn man jetzt versucht, die traditionell philippinische Küche mal anzuschauen, wo dann auch weniger Fleisch gegessen wurde und viel Fisch, viel Gemüse, dann tut sich da ein ganz neues kulinarisches Reich auf, sage ich mal. Und das versuchen wir dann auch in unsere Reisen zu integrieren, dass die Leute auch die Vielfalt der philippinischen Küche kennenlernen. Das kann anfangen mit ganz einfachen Mungo, ja, Mung Beans. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das sind so Linsengerichte mit meinetwegen Kürbis, du hast einfache Suppen, du hast Kinilau, was so ein bisschen vergleichbar ist mit Sushi. Du hast natürlich die vielen Fleischgerichte, ja, wenn man drauf steht, diese Barbecues und Spanferkel. Auf jeder Fiesta gibt es einen Spanferkel. Es gibt Adobo, das ist so ein Gericht mit viel Essig. Also das ist ein sehr typisches Gericht, aber jeder Filipino kennt Adobo, ja, entweder Chicken, Pork, Adobo, ich weiß nicht, es gibt auch vegetarische und vegane Varianten mittlerweile, aber das ist so ein ganz klassisches philippinisches Gericht, genauso wie Chap Suey, was ja eigentlich chinesisch ist, aber eben auch viel Gemüse hat, Pancit Canton ist eher ein Nudelgericht, gibt es auch an jeder Ecke und ist auch gut und günstig, ja. Scharf isst man auf den Philippinen nicht so. Es gibt schon auch Chili. Also das ist auch eine ganz, ganz beliebte Beilage, will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du Fisch isst, dann hast du auch immer so ein kleines Schälchen mit Sojasauce, Chili und ein bisschen Essig, wo du und natürlich Calamansi oder Lemon, wo du dann so deinen Fisch ein bisschen eintunkst. Also das gibt's schon. Aber nicht jetzt wie in Thailand oder so, oder in Indien meinetwegen, oder in Malaysia, diese wirklich scharfen Curries oder sowas, die gibt es eher nicht auf den Philippinen. Aber grundsätzlich zur Küche möchte ich sagen, lasst euch auf die philippinische Küche ein. Es gibt mehr, als viele denken. Also da ist viel, ich sag mal, da gibt es viel Vorbehalte gegenüber der philippinischen Küche, aber wenn man sich, wie gesagt, ein bisschen drauf einlässt, dann kann man da sehr viele positive Überraschungen erleben.
Ja, das klingt doch schon mal gut. Dann vielleicht abschließend zu den Reisetipps. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, damit eine Reise durch die philippinische Inselwelt entspannt verläuft?
Ich würde sagen, ihr braucht gar nicht so viel. Ihr braucht einen Reisepass, ihr braucht natürlich eure Kreditkarte, Bargeld, bisschen was gegen Mücken. Aber dann könnt ihr euch auf das Abenteuer einlassen. Geht offen auf die Menschen zu, habt keine Angst, seid neugierig und kommt ins Gespräch mit den Leuten vor Ort. Ihr werdet immer auf neugierige Menschen stoßen, die euch weiterhelfen. Und es ist wirklich das Abenteuer wert. Also ich habe jetzt über 4 Jahre dort erleben dürfen und kann sagen, dass jedes Mal, wenn wir eine Reise dort machen, was Neues, Interessantes passiert und das eigene Leben auch bereichert. Also es ist wirklich unheimlich spannend zu sehen, wie die Filipinos auch oftmals in ärmlicheren Verhältnissen leben und wie man dann so einen Spiegel vorgehalten bekommt zu seinem eigenen Leben und sieht, wie luxuriös man doch eigentlich lebt, ja. Und das finde ich immer sehr spannend auf den Philippinen, dann dieses Schöne im Einfachen, in der schönen Natur zu erleben.
Nachhaltig reisen ist für Kappa Travel mehr als nur ein Schlagwort. Wir sprechen darüber, wie sich Tourismus und Verantwortung miteinander verbinden lassen, also was das für deine Reise bedeutet. John, bei Kappa Travel legt ihr besonders großen Wert auf den Aspekt der Nachhaltigkeit. Was bedeutet das konkret? Erzähl uns da mal kurz was zu.
Also, wie gesagt, dieses nachhaltige Reisen, Nachhaltigkeit, Sustainability an sich, das sind ja so Schlagworte, die immer mehr in Mode gekommen sind in den letzten Jahren. Aber was es ja letzten Endes für mich bedeutet oder auch für unser Team ist, bessere Entscheidungen zu treffen, besser im Sinne von besser für die Umwelt, besser für die Menschen, besser auch für den Geldbeutel und so weiter. Mhm. Also es ist eigentlich sehr viel Nachdenken erforderlich, um jetzt beim Reisen zum Beispiel die Routen so zu designen, dass weniger Inlandsflüge notwendig sind, weniger private Transfers, weniger Konsum von was auch immer, ja, egal ob es Benzin ist oder andere Ressourcen. Also ich denke, das ist ein Punkt, ja, dass ich einfach versuche, in bessere Entscheidungen zu treffen. So, dann kann ich natürlich ganz klassisch schauen, was für ein Effekt hat mein Verhalten ökologisch gesehen, ökonomisch, sozial? Wie kann ich das vielleicht steuern? Kann ich eher mit Hotels und Resorts arbeiten, die jetzt nicht riesig sind und 500 Betten, sondern vielleicht eher kleinere Anlagen, wo Familien dahinter stehen mit Herz, mit Leidenschaft, die auch ihre, ich sag mal, Verwandten, ja, bei einer philippinischen Familie muss man ja immer die Verwandten mitdenken, die auch mitversorgen und ich sag mal, eine Mini-Infrastruktur und Mini-Ökosystem in der Location repräsentieren und auch fördern. Also das ist etwas, was wir schon immer versucht haben, dass wir versucht haben, mehr kleinere Unterkünfte und auch Fahrdienste zu integrieren, damit die auch partizipieren können vom Tourismus, weil was passiert, wenn du sonst nur die Großen hernimmst? Das sind häufig irgendwelche Investoren, die vielleicht noch nicht mal im Land ansässig sind, sondern in irgendwelchen anderen Ländern. Und das Geld versickert dann in irgendwelchen Kanälen, die du gar nicht mehr verfolgen kannst. Und wenn du aber, ich bleib jetzt mal wieder bei der Fischerfamilie auf Pamilakan, wenn du mit denen seit 15 Jahren oder so arbeitest, du weißt ganz genau, wo geht das Geld hin, was machen die damit? Die machen auch den Strand sauber, die versuchen den Plastik irgendwie niedrig zu halten und versuchen auch ihre Kinder zu erziehen in Sachen Nachhaltigkeit. Dann kann man da, finde ich, einen sehr, sehr starken, positiven Effekt auch erzielen. Und Was gehört noch dazu? Also wir arbeiten ja seit einigen Jahren mit Travel Life zusammen. Das ist eine Firma, ich meine, aus Amsterdam, die versuchen zu zertifizieren in Bezug auf Nachhaltigkeit. Da geht es jetzt nicht nur um ein Sustainability-Zertifikat, sondern da geht es wirklich darum, Standards zu etablieren, wie man da vorankommen kann, welche Punkte gibt es denn? Und das ist dann zum Beispiel auch so, dass man den Fischersleuten sagt beim Schnorcheln, dass die halt aufpassen, dass niemand auf die Korallen tritt oder so, ja. Oder dass du klare Standards hast bei den Safety Guidelines, dass man halt auch Schwimmwesten dabei hat für die Leute, die jetzt nicht so gut schwimmen können, weil sonst läuft man halt Gefahr, dass man da absäuft, ja, natürlich, aber dass man da auch schnell untergeht und dann irgendwelche Korallen kaputt macht. Oder Stichwort Wasser, statt dass man halt dauernd Wasserflaschen kauft, Plastikwasserflaschen, dass man Wasserflaschen zur Verfügung stellt, die man wieder auffüllen kann. Das sind vermeintlich kleine Maßnahmen, aber die haben dann über die Masse, über die Zeit einen großen Effekt. Und ich könnte jetzt, glaube ich, noch 10 Beispiele nennen. Stichwort Mangrovenpflanzen, ja, die Propagules-Pflanzen, dass man sowas auch integriert in die Reiseerfahrungen. Oder was hatten wir vorhin? Ja, Fahrrad statt vielleicht Van. Und auch bei den lokalen Sightseeing-Touren nicht dauernd ein Taxi oder ein Fahrer mit Van, sondern halt mit dem Fahrrad oder zu Fuß, ja, Walking-Tours machen. Das ist alles so, das sind alles so kleine Maßnahmen, die aber dann über die Zeit einen Unterschied machen können.
Ja, sehr cool. Also sehr empfehlens und unterstützenswert. Und ich glaube, dass diese ganzen Tipps, die du jetzt genannt hast, oder diese Maßnahmen eben, die ihr als Reiseveranstalter in Betracht zieht, eben auch für jeden Reisenden und jede Reisende ebenso gelten kann und man da auch einfach ein bisschen drauf schauen kann und soll, verantwortungsvoll unterwegs zu sein.
Vielleicht nur ein Tipp dazu, also gerade bei den Philippinen, ich weiß, dass der Reiz groß ist, da so Checklisten zu machen und möglichst viel, ja, in 2 Wochen 10 verschiedene Inseln. Aber da würde ich auch empfehlen, Slow Travel ist klar besser, weil wenn ich jetzt versuche, irgendwie auf Teufel komm raus 10 Destinations in 2 Wochen zu machen und ein Transfer klappt nicht, dann fällt meine ganze Planung
zusammen. Das ganze Kartenhaus zusammen.
Genau. Ja. Also lieber gucken, dass ich so 3 Tage pro Destination habe. Ich pick mir dann meinetwegen 4 Destinations bei 2 Wochen raus oder so. Da habe ich dann am Ende viel mehr davon, als wenn ich von A nach B hechle und eigentlich nie irgendwo ankomme.
Da bin ich voll bei dir. Und das finde ich nicht nur aus dem Nachhaltigkeitsaspekt, sondern das habe ich auch aus eigener Erfahrung in meiner Reisevita so festgestellt, dass auch einfach man ein anderes Erlebnis hat, wenn man vielleicht doch länger irgendwie wo ist, und wenn es nur 1-2 Tage mehr sind, um mehr von wirklich auch den Menschen vor Ort und von der direkten Umgebung kennenzulernen, als wenn man da so ein bisschen durchrauscht, sich die wichtigsten, größten Sehenswürdigkeiten, die ja eh alle sehen, angucken, sondern vielleicht auch so ein bisschen mehr eintauchen. Ne? Das ist, denke ich, auch noch ein Faktor, aber eben klar, eben auch der Punkt der Nachhaltigkeit. Magst du uns noch kurz erzählen, wo und wie man mehr über dich beziehungsweise über eure Rundreisen erfahren kann?
Ja, sehr gerne. Also capvertravel.com ist unsere Website. Da haben wir sogar deutsche Inhalte auch. Wie du schon erwähnt hast, auf faszination-südostasien.de haben wir auch ein paar Routen und die versuchen wir auch immer wieder mal zu aktualisieren. Jetzt wäre wahrscheinlich gut Zeit zwischen den Saisons quasi, das zu aktualisieren vor der neuen Hauptsaison sozusagen. Ich glaube, Stefan, so viel kann man auch verraten. Wir haben auch immer wieder mal Projekte oder Gruppenreisen geplant, die nur über eure Website verfügbar sind. Also da könnten wir vielleicht sogar auch nochmal eine Neuauflage machen. Mich findet man ansonsten auch auf LinkedIn oder Instagram, aber der einfachste Weg ist tatsächlich über die Website capvertravel.com. Und wir freuen uns auf jeden Fall immer, wenn wir weiterhelfen können. Egal, ob ihr jetzt mit uns reist oder nicht. Also jeder Mensch, der sich offen für die Philippinen interessiert und begeistern kann, der ist herzlich willkommen. Das Land hat auf jeden Fall mehr Tourismus verdient, mehr nachhaltigen Tourismus, mehr guten Tourismus in Anführungsstrichen. Und ja, die Zahlen, die sprechen ja auch für sich. Es wird hier viel auch in den Tourismus investiert. Und ich denke, dass die Philippinen als Reiseland immer attraktiver werden. Und ja, wir freuen uns natürlich drüber, versuchen das aber auch ein bisschen so zu steuern, dass möglichst viele davon profitieren.
Ich glaube, Stefan, da können wir uns nur anschließen und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Sehe ich ganz genauso.
John, an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mit uns zu sprechen und ja, deine Kompetenz hier einzubringen. Und ich glaube, es war super, super informativ. Und ich hoffe, dass wir da natürlich auch einige der Hörenden inspirieren konnten und vielleicht ein bisschen Lust gemacht haben, auf die Philippinen zu reisen. Also danke dafür und schön, dass du da warst.
Ich habe zu danken. Sehr gerne. Vielen Dank. Und viel Spaß beim Reisen und macht weiter so.
Ja, das war unser Blick auf die Philippinen mit vielen Eindrücken, persönlichen Erlebnissen und hilfreichen Tipps für deine Reiseplanung. Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, selbst einmal auf Entdeckungstour durch die Inselwelt zu gehen oder weißt zumindest besser, was dich dort erwartet. Wenn du tiefer einsteigen willst, auf unserer Website findest du bald einen ausführlichen Artikel zur Folge mit weiteren Infos, Routenvorschlägen, Links zu Flügen, Unterkünften und hilfreichen Reisetipps über alles, was wir jetzt gesprochen haben. Also schau da gerne mal vorbei. www.faszination-südostasien.de. Check auch auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gern unseren Podcast und lass uns eine Bewertung da, denn das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Bis zur nächsten Folge und bis dahin, bleib neugierig, bleib reiselustig. Ciao und mach's gut.